Das ist ein tolles Bild hier heute Abend, dass ihr alle gekommen seid, schon beim letzten Mal. Unglaublich schön aus all euren Orten. Und dann haben wir dieses Thema mit der Kraft des Wortes Gottes. Ich bin oft traurig, wenn ich höre, dass in unseren Tagen bei jungen Leuten etwa Bibelschulen in Württemberg auf einmal eine schlechte Besucherzahl haben. Das kann doch nicht wahr sein. Unheimlich viele Plätze frei sind bei ganz bibeltreuen Bibelschulen. Oder ich habe gehört, dass die Eidlinger Schwestern ihren Bibelkurs in Titisee dieses Jahr im Januar oder im Februar ausfallen ließen, weil nicht genügend Interessenten da waren. Dabei ist ja bei uns überall das Gespräch, wie wir unsere Gemeinden beleben können. Man müht sich ja, alles Mögliche zu machen. Es werden neue Räume geschaffen, wird gebaut, werden neue Formen gefunden, es werden große Kongresse abgehalten. Was muss man denn eigentlich machen? Wenn dann einer von Ihnen sagt, ja, wie sieht's eigentlich aus mit der Bibel und mit dem Wort Gottes, dann werden Sie ganz viele treffen in vielen Gemeinden, die sagen, ach, die Bibel, das ist doch verstaubt, das ist doch langweilig, das ist doch altmodisch in unserer Zeit heute. Und das ist ganz, ganz furchtbar. In allen Jahrhunderten vor uns, alle Leute, die je Christen geworden sind, sind immer nur durchs Wort Gottes geworden. Weil der Glaube immer seit der Zeit von Jesus, ja schon seit Abraham, immer nur aus dem Hören des Wortes Gottes gekommen ist. Noch nie anders. Ja, ich treffe ganz viele Leute, man kann sogar Prominente in der Kirche finden. Heute hat mir einer gesagt, das hätte der Bischof Huber gesagt, ich will nicht reden, sondern ich will so leben, dass die Leute mich fragen. Nein, Quatsch. Wenn der Tankwart zu mir nett ist, frage ich auch nicht, sind Sie Anthroposoph oder was sind Sie denn? Ich sage, das ist nett, dass Sie, und wenn die Verkäuferin beim Kaufland und beim Lidl ist, immer so nett in der Bedienung, ich sage, ach, das ist auch mal nett, ich frage Sie doch nicht nach Ihrem Glauben. Und die Gottlosen sind ja auch ganz nette Leute. Ist ja gar nicht so. So, man muss, das Wort Gottes braucht man, das muss man hören. Und das Wort Gottes ist in unseren Tagen ganz rar geworden. Das ist die große Not. Und das Schlimme ist es, dass es oft bei uns wirklich ein totes Wort ist. An was liegt denn das? Ich bin so froh, dass Jesus das gesagt hat. Wenn der Weg vertrampelt ist und der Boden hart geworden ist, kann das Wort Gottes nicht aufgehen. Da kann sein, was will, es kann nicht wirken, wo es vertrampelt ist und die Menschen drüber gelaufen sind. Und das ist bei uns allen so. Wir haben so viel in unserem Leben, dass das Wort Gottes gar nicht richtig wirken kann. Manche sagen, dass das Wort Gottes nicht wirkt, das liegt an den alten, überkommenen Formen. Die Kirchen gehen nicht mit der Zeit. Ach, die Kirchen sind viel weiter mit der Zeit gegangen, als sie je hätten gehen dürfen. Die haben sich ja völlig angepasst. Das ist sogar das Elend, dass wir uns dem Zeitgeist ausgeliefert haben und oft zum Verwechseln ähnlich sind und dem Weltgeist. Andere sagen, das liegt, weil es Geld fehlt. Ach, wissen Sie, unsere deutschen Kirchen, natürlich Geld braucht man immer, unsere deutschen Kirchen sind wahrscheinlich in der ganzen Welt die reichsten, vielleicht noch reicher als der Vatikan in Rom, durch die Kirchensteuer. Mensch, was werden heute Gemeindehäuser aufgegeben, bloß weil man sie nicht mehr braucht, die man mühsam aufgebaut. Wie viele Kirchen stehen bei uns leer in Stuttgart, die nicht mehr benötigt werden? Erschütternd. Also an was liegt's denn? Wir haben vergessen, dass das Wort Gottes wirksam ist, dass das Wort Gottes Kraft hat und wirkt. Und die ganze Erneuerung unserer Gemeinden kann nur vom Wort Gottes ausgehen. Unsere Gemeinschaftsstunden, unsere Jugendarbeit, unsere Familien, die Erneuerung kann nur vom Wort Gottes ausgehen. Jetzt gehe ich mal ein ganzes Stück zurück. Vor 300 Jahren hat ein man einen ganz wichtigen Satz in die Christenheit hineingerufen. Man hat den Satz immer wieder vergessen, man hat ihn auf die Seite geschoben, weil das ein unheimliches Rumoren gemacht hat. Da hat nämlich einer gesagt, bei der Bibel sei es überhaupt nicht entscheidend, wie gelehrt einer ist. Und dann hat er ganz drastisch gesagt, da kann einer 3 Doktoren haben und ein Professor sein. Er versteht die Bibel nicht und er bleibt ein Narr. Auf dein Wissen kommt es nicht an, auf deine Intelligenz kommt nicht an. Und er sagt, es kann umgekehrt einer ganz schwach sein, gar keine hohe Schulbildung haben und kann doch von Gott gelehrt sein und kann ganz viel von der Weisheit Gottes und von seinem Wort verstehen. Auf was kommt es denn an? Er hat gesagt, nur auf den Heiligen Geist. Und der das gesagt hat, war Philipp Jakob Spener, der Begründer des Pietismus. Man hat ja viel immer wieder gesagt, was das Besondere war beim Philipp Jakob Spener. War es die Form der Gottesdienste? Hat ja viel vom Erwecklichen gehabt. Er hat gesagt, man muss für die Kinder extra Kinderstunden haben. Er hat die Bibel in die Mitte gerückt. Aber das Entscheidende war beim Philipp Jakob Spener, dass er sagt, wenn einer auf der Kanzel steht, dann hat er viele Feinde dafür gekriegt, wenn einer auf der Kanzel steht und hat den Heiligen Geist nicht, schadet er mehr, als er nützt, weil er der Gemeinde nicht das Wort Gottes vermitteln kann. Und das ist ja bis heute ein ganz ärgerlicher Satz. Wenn Sie das im Kirchengemeinderat einmal zur Diskussion stellen, da kriegen Sie einiges auf die Mütze. Aber das ist ja die brennende Frage. Ist der Heilige Geist wirklich da und öffnet er uns die Augen für die Bibel? Und wenn wir überhaupt überlegen, warum gerade in Europa, auch in Teilen von Amerika und Kanada, in Nordamerika, so viel Christengemeinden in der Krise sind, dann ist das eine ganz, ganz große Not. Vielleicht auch heute eine Not, dass oft das Wesen des Heiligen Geistes gar nicht mehr begriffen wird, dass man den Heiligen Geist verwechselt mit menschlicher Schwärmerei. Da gibt es ja unheimliche Bewegungen, wo ganz exzentrische und ekstatische Dinge gesucht werden. Ich war neulich erschüttert, wie ein Kirchenmusiker gesagt hat, dass man Gott erlebt in der Ekstase. Und darum auch diese sehr gefühlsbetonten Anbetungslieder, die ganz tief ein das Herz aufwühlen. Dabei, was ist denn das erste Wesen des Heiligen Geistes? Dass er uns das Wort Gottes nahe bringt, weil das Geheimnis des Wortes Gottes ist. Auf eigentümliche Weise ist das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist verknüpft. Wenn es nicht mit dem Wort Gottes verknüpft ist, bleibt es menschliche Schwärmerei. Der Geist Gottes gibt sich in dieses Wort hinein. Und das wissen Sie ja, dass das drin steht in der Bibel. Dieses Wort Gottes ist inspiriert vom Geist Gottes. Nun haben wir lang diskutiert und die anderen haben gesagt, ja meinst du denn wirklich, das hätte der Heilige Geist denen diktiert, wie die das niedergeschrieben? Ja natürlich. Der Heilige Geist hat sie beauftragt, steht doch da, 2. Petrus 1. Getrieben vom Heiligen Geist haben sie niedergeschrieben. Aber das Tolle ist, dass der Heilige Geist auch heute noch durch dieses Wort wirkt. Und das sind ja ganz interessante Sachen, die Sie ja erleben. Dass da ein junger Mann lebt, der nicht nach Gott fragt, der sagt, ich bestimme selbst über mein Leben. Und dann liegt er im Krankenhaus und findet ein Testament und liest und wird in seinem Herzen getroffen. Denn zum Glauben überführen kann kein Mensch. Das hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie ein Mensch zum Glauben gefunden durch seinen Intellekt. Sie merken das auch ganz schnell, wenn Sie etwa mit zweifelnden Menschen diskutieren nach einem Hauskreis, da können Sie bis morgens 4 zusammensitzen und durchdiskutieren. Sie kriegen keine Klarheit über menschliche Gedanken. Noch nie, sondern der Heilige Geist wirkt durchs Wort Gottes bis heute. Und das ist ein Geheimnis, dass das Wort Gottes erfüllt ist und getragen ist vom Wort Gottes. Und darum hat das Wort Gottes eine solche unglaubliche Energie. Nun können wir natürlich, ich sage es nochmal, so ein harter Boden sein, dass dieses Wort Gottes bei uns gar nicht aufgeht. Das erleben wir ja oft. Wir sitzen drin in einer Bibelstunde und da wird verkündigt und es geht einfach über unseren Kopf hinweg. Wir haben unsere Gedanken ganz woanders. Das ist eine Not. Aber was für uns heute wichtig ist, die Kraft des Wortes Gottes, die kommt nicht davon her, dass da ein bestimmter Prediger da ist. Es hängt auch von der Person des Predigers gar nicht ab, sondern ob Gott, das ist ausschließlich Gottes Sache, dieses Wunder tut, dass er durch sein Wort seinen Geist wirken lässt, der uns aufweckt. Ja, woher wird das denn sagen? Das steht sogar in unserem Glaubensbekenntnis drin. Sie haben ja das alles so schön noch gelernt. Der dritte Artikel vom Heiligen Geist. Und ich bin froh, wer das noch gelernt hat, ist ein ganz großer Schatz. Und es ist schade, dass viele der Jungen das gar nicht mehr in der Formulierung Martin Luthers lernen. Was ist der Heilige Geist? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht aus eigener Vernunft noch Kraft. Keiner hat das gekonnt, auch mit 3 Doktorgraden nicht. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Martin Luther. Und das ist so ein wichtiger Kernsatz, wenn die anderen sagen, hast du den Heiligen Geist? Dann habe ich ja, durchs Wort Gottes wirkt er. Und wo ich ihn vom Wort Gottes wegnehme, wird es menschliche Schwärmerei. Dann bleibt bloß noch Gefühl übrig. Und dann ist es so schön, dass wir unsere Lieder haben von der Kraft des Wortes Gottes. Paul Gerhardt. Sollte ich meinem Gott nicht singen. In den Liedern ist ja ganz viel Glaubenslehre drin. Da haben wir schon richtig einen Glaubenskurs. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Ich kriege den Heiligen Geist durch das Wort Gottes. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Die Kraft des Wortes Gottes liegt darin, dass der Heilige Geist dieses Wort Gottes benutzt und wirkt. Ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer. Und die letzten 30 Jahre in Stuttgart, und das war ein harter Boden. Wir haben angefangen, Jugendarbeit zu machen. Da waren 2 Jugendreferenten, da kam gar nichts von der Bibel vor. Dann habe ich einen Bibelkreis, habe ich es Ihnen letztes Mal schon erzählt, Bibelkreis begründet. Bei uns in der Wohnung, wir hatten eine kleine 3,5-Zimmer-Wohnung, wo wir schon 4 Kinder hatten und noch eine Hausgehilfin, war sehr eng zugegangen, konnten gerade 6 Leute um den Wohnzimmertisch rumsitzen. Und da war große Aufregung im Stuttgarter Jugendwerk. Ein Pfarrer darf nicht mit den jungen Leuten Bibel lesen, denn die Jugendarbeit ist delegiert an das Jugendwerk. Da habe ich gesagt, aber ich möchte mit meinen jungen Leuten Bibel lesen. Es gab einen riesen Rumoren, bis ich sagte, ich lasse die ganzen anderen Kreise auch, die im Gemeindehaus waren, ohne Bibel, lasst uns Bibel lesen. Und es war ganz wunderbar. Da hat eine Erneuerung angefangen. Wir hatten zum Schluss 70 ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Wort Gottes herausgewachsen. Ganz schlicht. Wir haben die Jesusgeschichten gelesen und die Apostelgeschichte. Wir sind gar nicht tiefer ins Wort hineingegangen. Wir müssen bei den jungen Leuten einmal anfangen, dass sie erst Jesus kennen. Aber das Wunder ist geschehen, dass das Wort Gottes durch den Heiligen Geist an den Herzen gewirkt hat. Und Menschen umgeprägt hat durch den Heiligen Geist. Und das ist das Allergrößte. Der Heilige Geist wirkt durchs Wort Gottes. Da hat er die größten Möglichkeiten und kann an uns arbeiten. Und das betrifft jetzt nicht junge Leute nur, sondern das betrifft mittelalterliche und alte Leute ganz stark. Und dass wir das wieder entdecken, wenn es so viel Diskussionen gibt, was läuft denn eigentlich bei uns in den Gemeinden falsch, dass es keine Erneuerung gibt? Da schreibt ja der Spiegel drüber und der Fokus und im Fernsehen und im Radio gibt es, da gibt es unzählige Bücher, was geschrieben wird. Und ich darf es Ihnen sagen, sie gehen alle am wichtigsten vorbei. In der Christenheit, seit den Tagen von Jesus, den Aposteln, war es immer nur das Wort Gottes, wo die Bewegungen ausgegangen sind, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Die Reformatoren haben den lateinischen Namen gebraucht, wenn sie von der Gemeinde gesprochen haben, sagen sie, die Gemeinde ist eine Creatura Verbi Divini, des göttlichen Wortes. Gemeinde gibt es wirklich nur, wo das Wort Gottes wirken kann und an Menschen geht, sonst wird es ein menschliches Management, so wie man eine Firma gründet, das kann man vielleicht eine Weile tun, solange es Geld reicht. Aber das, was Gemeinde zu allen Zeiten ausgemacht hat, seit den Tagen der Apostel, war, dass dieses Wort Gottes gewirkt hat und geschaffen hat. Und das, was Philipp Jakob Spener gesagt hat, das hat man ihm sehr übel genommen. Und da haben natürlich viele aufgeschrien, aber es ist trotzdem richtig. Und es bleibt richtig, nicht bloß, weil es in der Bibel so drin steht, sondern weil es anders kein Leben in den Gemeinden wird. Und was ich jetzt hinzufügen will, Sie können es ja ausprobieren und fragen, ja, wie ist denn das, warum gibt's denn plötzlich eine Jesusgemeinde, gläubige Leute in Nordkorea oder in Tadschikistan oder in Kuba, obwohl dort 40 Jahre der Fidel Castro mit seiner atheistischen Propaganda wütet. Warum gibt es denn in China so viele Christen, obwohl der Mao alle Kirchen geschlossen hat? Ich glaube, das haben wir schon letztes Mal erwähnt. Was war denn die Kraft? Und sie kommen immer nur auf eine Wurzel. Das Bibelwort hat plötzlich gewirkt. Und das Bibelwort steht in der Mitte. Es gibt gar keine Erweckungskirche in der Welt, wo nicht jeder Christ in seiner Bibel studiert. 1982 sind wir zum ersten Mal nach Äthiopien gekommen. Wir haben gehört, dort gibt es eine Kirche, Wort des Lebens, die war damals ganz stark verfolgt von der marxistischen, kommunistischen Militärdiktatur. Da waren viele Pastoren in Haft. Aber wie wir dorthin gekommen sind, meine Frau hat mich begleitet. Ich konnte ja immer nur in der Privatzeit im Urlaub dann in diesen Missionsdiensten teilhaben, waren wir sprachlos. Die hatte Hunderten von Bibelschulen, lokal, so wie ihr die Abendbibelschule macht. Und da haben sie miteinander über der Bibel gearbeitet und die Gemeinden sind explosionsartig gewachsen, trotz der Verfolgung. Weil die Menschen so dort waren, und dann haben sie uns ein paar vorgestellt, das waren Gemeindeältesten, und sagten, wenn die morgen wieder zurückgehen in ihr Gebiet, werden sie als sofort verhaftet werden, weil sie an dieser Bibelschulung teilgenommen haben. Jetzt wissen Sie, dass die Feinde des Reiches Gottes ganz genau wissen, was gefährlich ist. Wort Gottes. Bei uns im Westen sagt, da kräht doch keine Hand danach, das kannst du in der Bücherschrank verstauben lassen. Die Feinde Gottes wissen ganz genau, was gefährlich ist, dass die Bibel ein kräftiges Buch ist. Ich war ja lange, 15 Jahre Vorsitzender von Licht im Osten, da habe ich mir gedacht, der kommunistische Staat, Russland, Sowjetunion, so ein moderner Staat, der da Menschen mit ihren Sputniks ins Weltall schießt und was die alles können. Aber an der Grenze war das die Frage, haben sie Bibel dabei? Die hatten Angst vor der Bibel, das kann man doch gar nicht vorstellen. Weil die genau gewusst haben, da geht die Kraft aus. Die haben die beschlagnahmt und den Leuten weggenommen. Aber was eigentlich erschütternd war, dass unsere Leute gar nicht aufgewacht sind und gemerkt haben, wir müssen wieder zurück zur Bibel. Wir müssen unsere Programme wieder konzentrieren und dieses Bibelwort muss in unserem Leben lebendig werden. Ist ja ganz gewaltig, wenn man das in diesen Tagen verfolgt. Auch in Iran, in Persien, unter Khomeini, wie bei Muslimen auf einmal das Evangelium von Jesus gefragt ist und Menschen sich taufen lassen, obwohl die Todesstrafe draufsteht, wenn ein Muslim Christ wird. Aber das hat sie so aufgewühlt, das Wort Gottes, und das ist hat so eine Bedeutung für sie. Und das ist zunächst mal für uns wichtig, dass wir sagen, das Geheimnis des Bibelwortes ist, dass der Heilige Geist dass das Wort Gottes Träger des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist in unseren Gemeinden wirkt und wir sind geistlose Gemeinden, wenn wir das Wort Gottes auf die Seite schieben. Heute ist eine ganz große Verwechslung bei vielen Christen, dass sie meinen, der Heilige Geist, das sei zunächst eine Sache des Gefühls, der psychischen Erregung. Entschuldigung, gucken Sie genau Ihre Bibel an. Fast nichts, wo irgendwas vom Heiligen Geist beschrieben ist, hängt mit psychischen Erregungen zusammen oder gar mit ekstatischen Erlebnissen. sondern wo der Heilige Geist gewirkt hat, was war denn das Erste, was der Heilige Geist tut? Dass Menschen ihre Sünde erkennen. Jetzt haben Sie alle Bibeln dabei, schlagen Sie mal auf, Johannes 16. Jesus spricht über den Heiligen Geist. Und das ist ja für uns ganz wichtig. Was sagt Jesus, der Gottessohn, über den Heiligen Geist? Jesus kommt vom Vater und er sagt uns alle wichtige Informationen. Vers 5 überschrieben, das Werk des Heiligen Geistes. Können wir es besser haben und verbindlich haben? Und da heißt es, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht für uns. Das Wort, das hier steht, Paraklet, heißt auch Anwalt und so weiter. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn Menschen das Wort Gottes lesen, wachen sie zunächst auf und erschrecken über ihre Sünde. Man kann ganz leicht sonst ohne Bibel lesen, sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich habe zwar auch ein paar Fehler, aber habe auch so vielleicht manche Sünden in meinem Leben, aber so schlimm ist das alles nicht. Wenn das Wort Gottes zuschlägt, dann wacht man plötzlich auf und wird überführt von seiner Sünde. Und das steht da, das sagt Jesus, das ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Und ohne das kann man gar kein Evangelium verstehen. Und was ist dann das zweite Werk des Heiligen Geistes? Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, das ist auch eine schöne Bezeichnung für den Heiligen Geist der Wahrheit, er wird reden, da steht in Vers 14, von den Jesusworten wird er es nehmen und er wird Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist will gar nicht viel Getöse machen. Der Heilige Geist will gar nicht von sich viel sagen. Da herrscht auch gar keine Eifersucht in der Dreieinigkeit, dass man, manche erschrecken, ich habe noch gar nie zum Heiligen Geist gebetet, braucht man auch nicht. Der Heilige Geist hat nur ein Ziel, Jesus, den Heiland, den Retter groß zu machen. Er wird mich verherrlichen. Und das ist das Herrliche, was beim Bibelwort geschieht, dass plötzlich über dem Lesen des Bibelworts es uns brennt und es uns bewegt. Johann Albrecht Bengel hat ja den schönen Satz gesagt, wenn die Gemeinde wacker ist, so glänzt die Schrift, dann leuchtet sie. Und wenn die Gemeinde kränkelt, so verliegt die Schrift, so geht sie unter. Nach dem Zustand des Umgangs mit der Bibel ist Gemeindeleben. Und das ist der aktuellste Satz für unsere Lage heute. Und ich kann Ihnen sagen, dass alle Erneuerung der Gemeinde immer nur kommen kann durch dieses Werk des Heiligen Geistes. Und das redet plötzlich ein Wort, das uns trifft. Jetzt möchte ich Ihnen einfach sagen, dass dieses Wort Gottes gar kein vertrocknetes, langweiliges Wort ist, sondern voll sprühender Lebenskraft. Mir ist immer so wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir merken, wo es mit unserem Denken sich kreuzt, wo es uns quer liegt. Ganz schlimm ist, wenn wir die Bibel anpassen an unser Denken. Das machen vielleicht viele, dass sie meinen, das wollen wir in unsere Zeit übersetzen. Das Törichtste, was wir machen können. Wir wollen merken, wo sprengt das Wort Gottes unser Denken. Und da wird es interessant. Wenn Sie irgendwo aussehen, sagen wir denken so, aber das Wort Gottes sagt es uns ganz anders. Es ist doch schon ganz am Anfang, wie das anfängt bei Abraham. Und dann sagt Gott ihm, du sollst einen Sohn bekommen. Dann wusste der auch, wie das ist. Sogar wie er 99 Jahre alt war. Also liebe Leute, Hand aufs, das geht einfach nicht. Und Gott sagt, und du wirst einen Sohn bekommen. Und die Sarah, die kichert. War ganz peinlich nahe, sagt, ich wollte nicht, ich habe doch gar nicht gelacht. Doch, sie hat gelacht, sagen die Engelsboten. Und das Wort Gottes ist so groß, zeigt uns etwas, was man gar nicht fassen kann. Ich komme gerade von einer viertägigen Gemeindefreizeit mit 140 Leuten auf dem Michelsberg bei den Eidlinger Schwestern. Und wir hatten den Daniel in Babel. Mensch, was war das interessant. Was der Daniel verkünden kann in Babel. und der dann schon einen ganzen Blick gibt durch seine Prophetie. Mensch, das Wort Gottes ist ja aufregend, das sprengt mein Ding, kann man gar nicht, das kann man überhaupt nicht fassen. Und dann, als das Volk Israel durch die Wüste zieht, da hat das Volk immer wieder gemurrt und sagen, wir sind auf dem Holzweg. Und dann hat Gott gesprochen, das Volk konnte es gar nicht glauben, als die Kundschafter zurückgekommen sind. Aber dann heißt später unter Josua, es war nicht eins dahingefallen von den Worten Gottes, es ist alles so gekommen. Das Wort Gottes hat eine ganz große Kraft, uns überhaupt den Blick zu weiten. Und mein Glaube kann überhaupt bloß auf diesem Wort Gottes fußen, dass ich sage, ich glaube diesem Wort. Ich vertraue mich diesem Wort. Und deshalb ist das so wichtig, dass dieses Wort auch bei uns, wenn wir es lesen, uns richtig aufwühlt. Und dass wir wieder begreifen, das ist ungeheuer. Wir starten am Morgen des Tages, sind voller Sorgen, was auch an diesem Tag alles auf uns zukommt. Und dann sagt der Herr, ich will mit dir sein, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Aber Herr, ich habe so schwierige Situation. Dein Wort sagt mir's. Ich verlasse mich auf dein Wort. Und das Wort Gottes redet immer ganz konkret und aktuell in meine Situationen hinein. Da war der Gideon. Und als Gott ihn beruft, sagt er, ach, das muss eine Verwechslung sein. Ich bin doch ein ganz unbedeutender Mensch und wir leben in ganz schwierigen Zeiten. Die Amalekiter haben unser Land besetzt und unsere ganze Ernte ist geraubt. Wir können uns gerade noch verstecken. Und mein Geschlecht, wir sind doch unbedeutend. Da sagt der Herr, in dieser deiner Kraft geh. Und da hängt unsere ganze Berufung drin, dass das Wort Gottes auch von einer Energie ist, von einer sprühenden Energie und uns befähigt. Woher soll ich denn meinen Mut nehmen? Wir haben bei dem Daniel, haben wir festgestellt, der Daniel, der war nicht stärker als wir, war ein ganz normaler Mann. Aber der Daniel hat gesagt, das wäre ein verrücktes Abenteuer, wenn ich es wagen wollte auf meine Person. Er hat sich auf den Herrn verlassen und hat auf das Wort des Herrn hin gehandelt. Und darum ist das so wichtig, dass ich merke, dieses Wort Gottes ist kräftig. Jetzt erinnern wir uns einmal, wir hatten überhaupt die Jesusgemeinde begonnen. Am Anfang war das ja wirklich ein jämmerlicher Haufen. 11 Mann waren es. Und die standen da und Jesus hat sie gesandt, aber etliche zweifelten. Also mit den 11 Mann, von denen einige noch zweifelten, von den Jüngern, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Wie können die das überhaupt? Und dann haben sie sich ja noch versteckt zuerst, aus lauter Angst. Ja, wie ging es denn dann? Und dann ist dieses merkwürdige Wunder passiert, an diesem Pfingstfest, war es Erntefest in Israel, dass der Petrus eine Bibelarbeit hielt. Wenn Sie es mal genau angeguckt haben, hat er es nochmal so abgehandelt von David und wie das alles ging. Und dann fuhr das Wort in das Gewissen. Das ist Tolle beim Bibellesen. Also heute haben wir ein bisschen Not, weil die Gottesdienste alle so Spaßgottesdienste sein müssen. Finde ich ja. Also, ist ja toll, wenn die Leute alle so fröhlich sein können. Aber wenn wir vor Gott reden, ist das ja nicht lustig. Wenn Gott zu uns redet, ist ein ganz großer Moment, der ewige Gott, der Richter unseres Lebens. Und wir kommen ja, keiner von uns kommt in die Gegenwart Gottes, ohne massive Schuld mitzubringen. Jedes Mal, wenn wir uns in der Gegenwart Gottes versammeln, ist doch ein Unterschied, wenn wir eine Hocketze machen, Straßenfest an einer Schäufele bei uns in Kaltental, wo man Hasenbraten isst und Sauerkraut und so. Ist doch alles wunderschön. Aber ein Gottesdienst ist doch was anderes als ein Vereinsfest. Was völlig anderes. Wo wir im Lichte Gottes stehen. Und schon wenn wir in sein Licht treten, wird doch uns bewusst, wie viel wir versäumt haben. Und das Wort Gottes deckt uns das doch auf. Also ich bitte Sie einfach, dass wir, heißt immer, wir feiern den Gottesdienst, ich finde es gar nicht arg feierlich. Ich finde das äußerst unangenehm, wenn alle meine Sünde im Licht Gottes plötzlich erkannt wird. Aber das ist der Moment, und so war es am ersten Pfingstfest. Und die Leute sagten, was sollen wir denn tun? Kein Mensch kann einem anderen Schuld einreden, haben sie auch schon probiert. Ich habe oft versucht, in der Gemeinde gibt es ja leider auch so viel Ehen, die zerbrechen und dann will man miteinander reden. Und das ist ja manchmal verrückt, wenn man sagt, ja, hast du mit deiner Frau so gesprochen? Ja, ja, und meine Frau ist ein Luder und wie die alle so reden. Und dann reden wir mit der Frau, sagt, mein Mann, wenn sie wüssten und so. Und dann versuchen sie, die beiden zusammenzureden. Da denkt an eure Kinder. Ist ihnen schon mal gelungen, den Leuten ihre Schuld zu zeigen? Mir ist noch nie gelungen. Neulich einen jungen Kerl gesehen mit 16 Jahren, der saß da auf so einer Treppe in Stuttgart und hat sich Drogen gespritzt, am helllichten Tag. Ich habe ihn schütteln wollen, ich habe es gelassen, weil ich dachte, du erreichst doch nichts. Du kannst ihm nicht Schuld aufzeigen, wie er sein Leben ruiniert. Und das wissen sie von ihren Kindern und Enkeln, sie können reden, was sie wollen, wenn nicht der Heilige Geist die Augen öffnet. Und das ist das Tolle gewesen am Pfingstfest, dass der Geist Gottes, der im Wort Gottes drin war, durch die Predigt des Petrus gesagt, es fuhr ihnen ins Gewissen. Das ist ja mit Herz gemeint, ins Gewissen. Ja, hat der Mensch ein Gewissen? Viele haben ein betäubtes Gewissen. Man kann sein Gewissen sogar lange Zeit zum Schweigen bringen. Man kann sich selber in seinem Gewissen belügen, das ist alles recht, was ich tue, die anderen tun es ja auch. Aber wenn das Wort Gottes kommt, dann ist man plötzlich, steht man im Gericht Gottes und das kann nur das Bibelwort tun. Das haben unsere Väter schon gesagt, dass immer wieder das Wort Gottes uns erschreckt und es geht durch den Kampf des erschrockenen Gewissens durch, aber das kann nur das Wort Gottes tun. Das kann man nicht als Mensch Menschen einreden, es hat auch gar keinen Wert. Aber das Wort Gottes tut das. Und alle, die zum Glauben gekommen sind, sind durch den Kampf des erschrockenen Gewissens durch. Und jedes Mal beim Bibellesen müssen sie durch die Tiefen durch, sonst wird es langweilig. Und deshalb ist es für uns wieder wichtig, dass wir auch wissen, um was geht es eigentlich beim Bibellesen. Es geht darum, dass wir vor dem Heiligen Gott stehen und dass das Wort Gottes uns die Augen auftut über unsere Verfehlungen. Und dann hatten die Leute gesagt, was sollen wir denn tun? Natürlich, das ist eine religiöse Sache. Was soll ich denn tun? Soll ich jetzt Wallfahrt machen? Soll ich eine Spende machen? Nein! Umkehren, Buße tun. Du musst dein ganzes Leben ins Licht Gottes bringen. Und die Buße ist jeden Tag nötig. Nicht bloß bei der ersten Entscheidung, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Unser ganzes Leben muss eine Buße sein. Buße ist das Thema, über das Jesus am meisten gepredigt hat. Und Buße, ein blödes Wort, das durch unsere Strafzettel, die immer wieder verteilt werden, wenn wir falsch geparkt haben und so weiter, Bußgeldbescheide, das ist ein blödes Wort. Jesus hat das Wort Bekehrung gebraucht. Reiß das Steuer deines Lebens rum und lass Jesus an das Steuer deines Lebens hin. Und das Wort Gottes will dauernd diese Umkehr bei uns. Und wo das geschieht, können wir sagen, wir können eine Ehe nur erneuern, unterm Wort Gottes, das wünschen wir uns. Und dass junge Menschen ihre Fehlrichtung erkennen, unterm Wort Gottes beim Bibellesen. Weil das Wort Gottes lebendig ist, weil das Wort Gottes voller Kraft und voller Leben ist, weil es mächtig ist und weil es wirkt. Und das Tolle beim Wort Gottes ist ja, dass es so wirkt. Ja, wie es da in der Bibel heißt, es kam so, wie des Herrn Wort gesagt hat. Das war ja das vom letzten, die Wahrheit des Wortes. Nichts war hingefallen. Und sie sind doch immer auf das gestoßen. Es geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und darum ist das Wort Gottes für unser Leben so wichtig, weil es nicht bloß wahrhaftig ist, sondern auch dieses lebendige Wort ist, das so viel bewirken kann. In der Bibel wird es auch genannt, das Wort des Lebens. Das Wort, weil das Leben schafft. Und dann wird uns auf einmal erst bewusst unterm Bibellesen, was habe ich da schon entdeckt, wie das den Charakter von Menschen verändern kann. Ach, das ist ganz wunderbar. Manchmal hat man ja ganz große Schwerenöte und so junge Leute sind es oft schon geprägt. Das hat eine große Not bis in die Psyche hinein zerstört. Mir hat es jetzt ein Schulleiter wieder erzählt, der sagt, ich musste mit Polizei und Amtsarzt einen Schüler zwangseinweisen lassen, weil er so seelisch kaputt war. Wissen Sie, dass das Wort Gottes das herrlichste Heilmittel ist, durch den Geist Gottes auch zerbrochene Menschen zu heilen. Der Liederdichter Cowper war in einer Irrenanstalt und hat einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt, als er ein Neues Testament auf einer Parkbank fand und das Lied gedichtet: Es ist ein Borntraus, heilges Blut für arme Sünder gewillt. Und das hat ihm, dem am Leben verzweifelten Mann, den Frieden gegeben. Und das wissen Sie, dass das Wort Gottes Leib und Seele gesund machen kann. Dass das die herrlichste Medizin, die uns Frieden gibt in den Ängsten, die wir haben, und uns auch die Sorgen nimmt und in den Schwermutsgedanken drin hat. Darum ist so wichtig, dass wir bleiben in diesem Wort Gottes. Weil in diesem Wort Gottes, warum denn? Da spricht wirklich der lebendige Gott, nicht bloß damals, sondern heute. War so schön auf unserer Freizeit, wie so viele Leute gesagt haben, die kamen auch von allen möglichen Richtungen, da waren alle Bildungsgrade dabei. Das hat uns erstaunt, wie aktuell das ist, wie man heute, nicht bloß damals in der Welt von Babel lebt, in einer gottlosen Welt. Und wie kann man sich als Christ in dieser Welt behaupten? Das Wort Gottes wird das zeigen. Und das wird auf einmal aktuell und zeitnah. Und nach diesem Wort Gottes kannst du leben und du hast die Kraft, auf diese Stimme Gottes zu hören. Als der Paulus seinen Römerbrief geschrieben hat und mit seiner Planung der Reise nach Rom wollte, hat er ja den Gemeindegliedern nach Rom geschrieben. Das war ein kleiner, unansehnlicher Haufen von Leuten, waren viele freigewordene Sklaven dabei, Frauen und Männer. Aber ihnen gleich klar gemacht im ersten Kapitel: Ich geniere mich am Evangelium von Jesus nicht. Ja doch, man kann doch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und gleich mit Jesus. Doch, und zwar mit dem gekreuzigten Jesus. Ja, das verstehen die Leute doch gar nicht. Und erst in der Weltstadt Rom, die Römer wollten doch Triumphe sehen mit ihren Triumphbögen und die wollten Siege sehen. Da hätte man von den Wundern Jesu erzählen können. Da sage ich, geniere mich nicht. Ich fange an mit der Predigt vom gekreuzigten Jesus, mit dem Evangelium. Denn es ist eine Kraft. Steht Dynamis, Dynamit. Eine Kraft Gottes, die selig macht. Und das ist, weil der Geist Gottes in diesem Wort Gottes wirkt. Und ihr werdet das erleben, so wie ich sage, in der Weltmission heute, in den Islamgebieten und im Buddhismus von Sri Lanka und wo überall die großen Aufbrüche sind. Das sind alles Aufbrüche des Wortes Gottes, das lebendig ist und wirkt. Ich finde es ganz wunderbar, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, wie man es ja besser nicht erzählen kann, vom Samenkorn des Wortes Gottes. Und dieses Samenkorn hat die Eigenart, dass es aufgeht und Frucht bringt. Oder es wird weggepickt von den Vögeln. Jesus sagt, da kommt der Arge und nimmt das Wort Gottes weg. Sie können nachher nach Hause laufen und der Arge, der Teufel, ist schon am Werk und pickt alles wieder weg. Und dann kann das Wort Gottes gar nicht aufgehen. Oder wie wir vorhin sagten, der Boden ist so zugetrampelt, dass das Wort gar nicht in den Boden fallen kann und Frucht bringen kann. Und darum ist so wichtig, was ist das Samenkorn des, was ist das? Das Wort Gottes, nichts anderes als das Bibelwort, dass das wirkt. Und wie ich schon ganz am Anfang sagte, es ist in 2000 Jahren nie irgendwo anders einer zum Glauben gekommen als durch das Wort Gottes. Und was ja noch so toll ist, ob das bei den Indianern war, ob das vor 1300 Jahren war, es war immer das gleiche Bibelwort. Das Wort hat man nicht umschreiben müssen in einen anderen Text, nach einem anderen Verstehenshorizont, obwohl wir heute ganz andere technische Einrichtungen haben als die Leute früher. Die haben nichts von einem Flugzeug gewusst. Es ist immer das gleiche Wort gewesen. Wie zur Zeit der Apostel, die Briefe des Paulus. Ob das Japaner sind oder Koreaner oder Amerikaner oder Eskimo oder Indianer oder Zigeuner, immer das gleiche Wort Gottes, versteht man überhaupt nicht. In allen Kulturen, allen Zeiten. Und dieses Wort ist mächtig und das müssen wir heute wieder erkennen. Denn wir sind heute die Letzten in der Weltchristenheit, weil wir die Kraft des Wortes Gottes verloren haben. wenn wir es auf die Seite geschoben haben, wenn wir alle Künste suchen und ersetzen wollen. Und mit nichts anderem können wir das Wort Gottes ersetzen. Nicht mit Geld, nicht mit Menschenweisheit, nicht mit Menschenklugheit. Wenn Sie einmal denken, was der lebendige Gott gemacht hat, als er gesprochen hat, es werde, und dann waren die Planeten im Firmament. Der Befehl Gottes hat, das kann man ja gar nicht fassen. Es ist ein ganzes Wunderwerk, dass die Planeten mit der Schwerkraft sich so anziehen und auf ihrer Bahn bleiben. Wenn da nur die kleinste Abweichung ist, dann stürzt das Weltall in sich zusammen. Das hat Gott getan durch sein Wort. Das ist so voller Energie, ein schaffendes Wort. Und erst daran können wir verstehen, wie stark und mächtig das ist, was Gott, der Herr, spricht. Und wenn er vom Wachsen redet, vom Wachsen dieses und Frucht bringen, wie sie im Mutterleib gebildet wurden. Das ist auch so ein Geheimnis. Wie Gott sie gewollt hat, ist ihr Körper im Mutterleib in den ersten 9 Wochen 250.000 Mal gewachsen und bis zur Geburt 675 Millionenfach. So ist bei Gott mit dem Wachsen, wenn er was tut, dann ist das fast etwas Kleines, wenn Jesus sagt, das wächst 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Dass das Wort Gottes so viel bewirken kann, so viel bewirken kann, dass mir einmal wichtig, diese Energie Gottes. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger, hat es mit seinen originellen Worten gesagt: Ich sähe gerne alle Bücher, die je geschrieben wurden, gute und schlechte. Gebetbücher, Predigtbücher, Gesangbücher und was noch für welche. Wenn sie vom Lesen der Bibel abhalten, zu einem ungeheuren Stoß aufgetürmt und qualmen wie Sodom von Voralters. Und dann sagt er noch, ein einziger Tropfen der unverdünnten Konzentration des Wortes Gottes ist besser als ein ganzer See von Erklärungen und Predigten. Gott will wachen über sein Wort, dass er es tut. Und in unseren Tagen steht diese große Verheißung da. Gott will etwas tun. Hoffentlich zerreden wir das Wort Gottes nicht. Hoffentlich machen wir nicht menschliche Weisheit draus. Hoffentlich kann der Geist Gottes sich in Ihrem Leben voll entfalten. Aber jetzt machen wir eine Pause. Ja, schöne Pause, wurde ich auch gefragt. Ja, aber warum sind wir oft so wenig in unserem Kreis? Ja, das ist eine Not, das auch schon bei Jesus zu beobachten war, dass oft das kleine Kreise sind. Aber es ist auch für uns ganz hilfreich zu beobachten, wo eigentlich die großen Erweckungen angefangen haben. Sie haben immer angefangen, wo der Blick ganz konzentriert auf dem gekreuzigten Jesus lag. Das ist auch die Mitte der Schrift. Ich habe Ihnen schon vorher gesagt, wir haben mit unserem Jugendbibelkreis eigentlich immer Evangelien gelesen, um die jungen Leute einfach zu Jesus zu führen. In Nepal, das ist wo die großen Himalayas sind und Nanga Parbat und alle die großen Berge, da gab es ja bis im Jahr 1950 überhaupt keine Christen unter Nepalis. Im Ausland gab es welche. Nur im 19. Jahrhundert war die Tochter vom Königspriester in großer Not. Das ist Hinduismus. Es gibt tolle Geschichten. Im Hinduismus wurde man so früh verheiratet und die Tochter vom Königspriester, da starb der Mann. Und Leute sagen, du bist schuld am Tod des Mannes. Und das ist im Hinduismus so schwer, dass es keine Vergebung gibt. Im Islam ja auch nicht. Im Buddhismus auch nicht. Und ihr Vater hat sie begleitet, die ist über 20 Jahre zu allen hinduistischen Heiligtümern gepilgert nach Indien und hat Frieden gesucht, wie sie diese Last loswerden kann. das Kind verheiraten, dann der Mann tot, was war ja überhaupt keine Ehe in unserem Sinn. Und diese Last, sie hat sich die Haare abgeschnitten in der Sonne, mit Asche beworfen, hat in der glühenden Hitze ausgeharrt, um ihre Schuld zu büßen und fand in Indien ein Blatt Neues Testament und las von Jesus. Es war die erste Christin der Nepalis. Sie hat in Nepal keine Frucht hinterlassen. Aber es gibt solche Dinge, wo plötzlich Jesus groß wird, Menschen seiner Verzweiflung, wie ich es Ihnen von Cooper erzählt habe, das Lied, es ist dann Bondros Heiliges Blut. Und Sie wissen, wie es ist, wie es bei Ihnen war, als Sie aus großer Verzweiflung und Not das Wort gehört haben. Und es ist immer der Punkt, so kenne ich es auch aus der Missionsgeschichte, Jesus starb für mich. Das ist doch der Mittelpunkt des Wortes Gottes. Meine Großmutter war ja eine Witwe in Hülbentroben, geborene Kullen aus dem Schulhaus in Hülben. Und die hat gesagt, in jeder Predigt muss der gekreuzigte Jesus drin sein, sonst ist keine Predigt. Und ich glaube auch, dass alle Worte der Bibel auf den gekreuzigten Jesus zielen. Und darum weiß ich von seiner Liebe und darum weiß ich, dass der Tod mich nicht halten kann. Und darum habe ich Hoffnung und Gewissheit. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Wie sagt der Paulus, euch war Christus vor die Augen gemalt und zwar als der Gekreuzigte. Und das ist so groß, dass das Wort Gottes dann auch zu unseren Sorgen redet und zu unseren Problemen und Ängsten und Nöten. Weil ich weiß, er hat sein Leben für mich gelassen. Schon schön, dass man auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel, wie der Mose das Volk hineinführt, wie er dann sagt, das Wort, das ich euch gegeben habe, es ist kein leeres Wort, es ist euer Leben. Das heißt, du musst es umsetzen in deine Praxis, das muss in dein Leben hinein. Und wo wir anfangen, dieses Wort zu leben, werden wir erfahren und entdecken, dass dieses Wort sich auch an uns erweist und seine Kraft zeigt. Ein Schwabe war der Christian Heinrich Zeller in der Zeit nach den napoleonischen Kriegen, waren Tausende von Straßenkindern unterwegs, kriminelle Energie hoch 5. 9-, 10-jährige Kinder, die ausgerissen waren und man wusste nicht, was man tun soll. Die Behörden haben sie ins Gefängnis eingesperrt, an Ketten angeschmiedet. Und da hat der Spittler in Basel, der ja so viele Missionswerke gegründet hat, den Christian Heinrich Zeller, aus Hohenendringen bei Tübingen stammt er, war ein Pädagoge, er war zum Glauben an Jesus gekommen, nach Beugen geholt hat an dieses Schloss, das alte Ordensschloss in Beugen, das ganz heruntergekommen war, war ein Lazarett für die napoleonischen Truppen. Und da hat er die missratenen, schwer erziehbaren, kriminellen Kinder, Jugendliche gesammelt. Und er hat uns das herrliche Lied geschenkt, das war seine Pädagogik. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Das schafft Persönlichkeiten, das bildet den Charakter. Und dann kam der Pestalozzi, dessen ganzes pädagogisches Konzept gescheitert ist. Der berühmte Pestalozzi. Und war bei einer Morgenandacht in Beugen dabei und da sind ihm die Tränen runtergelaufen und sagt, das hab ich gewollt und dir wurd's geschenkt. Und als Christian Heinrich Zeller das Modell gemacht hat, sind 22 Kinderheime entstanden in Württemberg und in Baden. Das Harthaus in Korntal, Wilhelmsdorf, Tuttlingen. Sie kennen die ganzen Kinderheime, die entstanden sind. Die einzige Pädagogik, aus dem Wort Gottes mit der Liebe von Jesus Kinder zum Heiland zu führen. Weil er der Einzige ist, der den Charakter von Kindern prägen kann. Und wenn sie dann, steht doch in der Bibel drin, 2. Timotheus, alle Schrift von Gott inspiriert, mit dem Heiligen Geist erfüllt, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und deshalb ist es ganz richtig, dass Sie wissen, mit unseren Kindern, wenn es uns nicht gelingt, ihnen in der Hausandacht und mit biblischen Geschichten Jesus groß zu machen, nützt alles nichts. Da können sie mit allen Stöcken sie traktieren, es hilft nichts. Wenn ich die Wirkung des Wortes Gottes erziehe zur Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschieht. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Du kennst die Heilige Schrift, sie kann dich unterweisen und glauben, sie ist eben von Gott inspiriert, vom Geist Gottes erfüllt. Und dass das ganz wunderbar ist, mal wieder so schön, wo ganze Familien bei uns dabei waren, bei dieser Freizeit jetzt, die wir wieder hatten. Was ist das für ein Geschenk, wenn Kinder in frühem Alter durchs Wort Gottes verwandelte Leute sind. Das ist so herrlich. Und man kann nur beten, und ich darf denen sagen, die immer noch für ihre Enkel beten, die auf bösen Wegen sind, der Geist Gottes kann sie führen. Das ist das mächtigste Erziehungsmittel, das wir haben. Liebe und Erziehung. Das war überhaupt das Prinzip der Pietisten. Ich treffe immer auf Leute, die sagen, bei uns hat man gesagt, der Wille muss gebrochen werden. Von wegen. Da flatte ich nur durch Liebe die schwer Erziehbaren. Nur durch Güte und dann durchs Wort Gottes. Und das ist so herrlich, wenn das wirkt. Das wollen wir auswendig lernen. Das wollen wir mit den Kindern einüben. Ich habe noch mal ein paar von diesen alles klar, dieser Glaubensgrundkurs für Kids nochmal mitgebracht, weil letztes Mal ein paar noch gefragt haben. Aber so wichtig, dass unsere Kinder das Wort Gottes schon früh lernen und im Wort Gottes zu Hause sind, weil allein das unser böses Herz wandelt, auch für uns. Und ich habe ja diese schöne Sache in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim, wo ich dabei sein darf, beim Schwarzen Kreuz, mittwochmittags 2 Stunden. Mit diesen Leuten, wo sogar lebenslängliche Mörder dabei sind, einen Bibelkreis haben. Ach, das ist so toll. Und das Durchgehen und was das, und dann Gebetsgemeinschaft. Was das Wort Gottes, alle anderen Methoden versagen doch. Das Einzige, was wirken kann. Es ist euer Leben und du musst das Wort Gottes nicht erst suchen, sagte Mose. Es ist dir nah bei deinem Munde, dass du es tust, und Paulus greift es noch einmal auf im Römerbrief, wo er von Israel redet, da kommt der Glaube aus der Predigt. Und ich kann nur antworten im Vertrauen, weil es Gottes Wort mir sagt, er hat es gesagt und darauf wagt mein Herz, ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen, weil ich das Wort Gottes zugesprochen habe. Und ich bitte Sie immer wieder, dass Sie es praktizieren in Ihren Trauerbesuchen, bei Ihren Trauerbriefen, bei den Kranken, nicht viel sonst. Ich habe dir ein Wort Gottes mitgebracht. Und was ist das wunderbar? So wie wenn wir am Jahreswechsel dann in der Stunde oder wo ein Losungswort ziehen und sagen, das begleitet uns. Und was ist ein Wort, das uns wieder durchträgt in allen Krisen unseres Lebens? Der Zuspruch dieses starken Wortes Gottes. Und wir brauchen uns gar nicht genieren. Das Wort Gottes ist der Schatz der Gemeinde. Die Salzburger haben mitten im Winter ihre Höfe verlassen und sind ausgewandert nach Ostpreußen. Und ihrem Flüchtlingstross haben sie vorausgetragen, die Bibel, das Wort Gottes. Wissen wir noch, was das ist? Was war die Reformation? Das war keine Bewegung von irgendwelchen Kirchen, sondern das war das gepredigte Wort Gottes, das in einer Generation gewirkt hat. Was war das im Pietismus in unserem Dorf? Und da waren Schwestern und Brüder, und die haben uns das Wort Gottes ausgelegt. Und die Menschen haben auf einmal gemerkt, da geht's um meine Sache. Es muss auch zeitnah natürlich sein. Und das ist das Wort Gottes immer. Und spricht in die Nöte der Leute hinein. Im Siegerland war es so schön, wie da der Gerber Tillmann Siebel auf einmal angefangen hat, in seiner Wohnstube Bibelstunden zu halten. Da war es natürlich große Aufregung. Der Ortspfarrer hat nach Arnsberg an die Behörde geschrieben, der Frieden Deutschlands ist in Gefahr, die lesen Bibel. Und dann hat man den Büttel geschickt und der hat im Garten gesessen, da im Sommer waren die Fenster offen. Am ersten Abend saß er vor dem Fenster, am zweiten Abend saß er schon drin in der Versammlung und hat fröhlich mitgesungen. Jetzt ist der Bürgermeister selber losgegangen und hat lauschen wollen, was da drin los ist. Da hat es ein bisschen länger gedauert, da war die Tochter plötzlich todkrank. Und dann hat der Herr Bürgermeister auf einmal erlebt, was das Wort Gottes ist. Es war die Erweckung im Siegerland, durch das Wort Gottes, nichts anderes. Wenn man immer sagt, durch vorbildliche Leute, das wissen Sie doch selber, Stundenleute haben da auch viele Fehler. Die Gottlose sprechen ja immer davon, sagen, die Kirchenspringer sind auch nicht besser. Natürlich sind wir nicht besser, wir brauchen ein bisschen Heiland. Und wir haben das Wort Gottes mit seinen herrlichen Verheißungen. Und darauf bauen wir und darauf verlassen wir. Und das ist so wichtig. Beim Jeremia sagt Gott, ich will wachen über mein Wort, das ich tue. Und wir dürfen auf die Verheißungen des Herrn uns berufen und sagen, Herr, du hast das gesagt, dass du es tun willst. Du willst Leben schaffen, tu das. Und dann wollen wir wieder beten um unsere jungen Leute und um andere, dass es wirklich durchdringt. Wir wollen aufpassen, dass es nicht um seelische Stimmungen geht. Heute geht es immer wieder, es geht um Rituale, zünden wir Kerzen an. Die Kerzen sind einmal in der Reformation abgeschafft worden. Ich zündle auch gerne an Kerzen. Ist immer nett in der Adventszeit, wenn man da Tannennadeln verbrennt. Aber in der Nähe zu Gott nützen mir keine Kerzen, sondern nur das Hören des Wortes Gottes, das mich richtet und das mir die Augen öffnet für den Heiland Jesus. Und das ist wieder wichtig für unsere Versammlung, dass wir auf einmal merken, das Wort Gottes ist ein Vulkan, das nicht bloß irgendeine Energie. Da stehen überall im Land diese Strommasten. Ha, was ist das? Das ist halt Metall, da ist ein Masten und da ist oben irgendeine Leitung geschmeckt. Fassen Sie mal hin, 380 Volt. Und so ist er mit dem Wort Gottes, da ist Kraft drin. Da liegt der Geige im Geigenkasten und sagt, was ist das? Und dann nimmt der Meister sie in die Hand und spielt mit dem Wort Gottes. Es ist so, wenn der Geist Gottes dieses Wort bewegt. Und das wollen wir. Und darum ringen wir. Und dann ist oft gar nicht so wichtig, das wollen wir auch noch mit Liebe machen, wie wir einladen, ob das die schönste Grafik und so. Aber entscheidend ist, ob der Geist Gottes wirken kann in der Versammlung. Das treibt uns wieder ins Gebet. Herr, wir wollen nicht Versammlungen machen. Wir wollen, und besonders in der Bibel lese, Herr, jetzt zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen und wirke du. Und das ist so schön, wenn dieses Wort Gottes wirkt. Ich habe schon viel erlebt, ein junger Freund, den ich später kennengelernt habe als Zivi in Stuttgart, Kaufmann aus Kiel, Großhandelskaufmann, so ein richtig grün bis in die Knochen und von Gott keine Ahnung und Bibel überhaupt kein Wissen, ist durch die Welt gezogen und hat die Welt entdecken wollen. Und da ist er bis nach Graubünden gekommen. Und dort in Graubünden, nachts ein bisschen kalt, sonst hat er oft außen gelegen, die sich gefreut an der schönen Natur, dann hat er zu so einem Wildhüter gesagt, ob er dort im Heu schlafen darf. Und der Wildhüter dort in dem Naturpark in Graubünden hat gesagt, komm rein, ich habe eine Kammer und ich mache dir ein Essen. Und hat ihm gesagt, du, ich kann so schlecht Hochdeutsch, ich kann das Rätoromanisch. Und dann hat er ihm eine Kassette vom Evangeliumsrundfunk laufen lassen. An dem Abend hat sich der junge Mann bekehrt, weil das Wort Gottes gewirkt hat. Es geschieht in unseren Tagen. Ein junger Mann in Stuttgart. Das Wort Gottes hat gewirkt. Da war die Liebe eines Menschen. Das Wort Gottes hat zugeschlagen. Und Sie brauchen gar keine Kassette dazu. Sagen Sie es mit Ihren ungelenken Worten. So hat es der Geist Gottes immer gemacht. Keiner der Apostel hat ein Studium gehabt. Es waren alles praktische Handwerker, Leute des tätigen Lebens, aber sie haben das Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes weitergegeben. Und das Wort wirkte und brach durch. Wie heißt in der Apostelgeschichte immer? Das Wort wurde mächtig. Welches Wort? Das Wort der Bibel. Das war das Geheimnis der Ausbreitung im Römerreich und wurde mächtig. Das hat sich durchgesetzt und wurde beherrscht. Es geht doch nicht um unsere Gedanken, sondern ob das Wort Gottes sich durchsetzen kann. Wir machen ja immer heute das ganz groß, wenn wir daran denken, dass selbst der Bundespräsident Wulff im Empfehlungskomitee von Pro Christ war, wir suchen die letzten Boxer oder was, dass wir der Klitschko auch noch sagen, damit das Wort Gottes wirkt. ist gar nicht so wichtig, weil oft ist es ja auch so, und da hat man einen Sportler und der stellt sich plötzlich raus, der ist gedopt, der ist in der Evangelisation auch nicht so gut, dass der gar nicht so glänzt oder sonst irgendein Haken in der, oder ein Haar in der Suppe drin ist. Das Wichtigste ist, dass der Geist Gottes wirken kann. Und er soll uns wieder bewegen und dass das Wort Gottes kommt. Natürlich ist das oft so, dass wir so hart sind, bis das Wort Gottes aufgeht, aber Gott tut das und sein Wort ist schaffend. Und dann immer wieder die herrliche Verheißung, ich glaube, das letzte Mal haben wir es auch schon erwähnt, dem Jesaja 55 steht, es soll nicht leer zu mir zurückkommen. Das haben wir letztes Mal gehabt mit dem Regen. Bei uns gibt es ja viel Regen und Schnee. Im Wüstenland oft 12 Monate und kein Regen. Und dann, das Wort Gottes ist wie so ein Regen, der niederfällt, der nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es gesagt ist. So soll mein Wort auch sein, wie der Regen im Wüstenland. Dass wir sagen, Herr, in unserem dürren Land wollen wir das wieder erleben, wie es in den Tagen Ludwig Hofackers war, dass das wirkt und kräftig ist. Ich habe das immer am stärksten erlebt und war so glücklich, dass wir heute in der Volkskirche noch die Möglichkeit haben, so viel Mitbürger zu beerdigen. Ich muss ja in einer Beerdigung gar nie sagen, ob das ein Christ war oder nicht. Die Aufgabe steht mir nicht zu, sondern ich darf am Grab sagen, wo ich Hoffnung habe und darf das den Leuten sagen, es gibt keine andere Hoffnung im Leben, im Sterben als Jesus Christus, der den Tod zerbrochen hat und der meine Sündenlast trägt. Und sie werden alle die Erfahrung machen, dass die gottlosesten Leute am meisten von dem getroffen sind. Ich hatte einmal eine ganz schwierige Beerdigung, es war auch so Tage um Fasnacht herum und kriegen einen Anruf und dann ganz prominenter, reicher Mann, der einzige Juniorchef, ist verunglückt in einem Waldstück, wo der auch heimfuhr von so einer Party, war Glatteis und das gegen den Baum gefahren, war tot. Eltern völlig haltlos. Sie müssen die Beerdigung machen und sagt, ja, was wollen Sie? Machen Sie, was Sie wollen. Wir können, die fanden sich gar nicht zurecht mit 19 Jahren, diese Schreibe. Die Leute sind ja, die haben ja gar keine Geborgenheit und nichts mehr. Was soll man machen? Kein Talar, natürlich. Und wie ich hinkam, das Krematorium dicht gefüllt in Stuttgart, lauter junge Leute. Und der Organist lächelt und sagt, mich hat man abbestellt. Ja, wie soll es denn sein? Sie haben schon einen Sänger geholt in der Unterführung, der da seine Lieder klampft da. Und dem haben sie schon vorher gleich 200 Euro gegeben, der soll singen. Der hat schon natürlich getürmt. Der hat keinen Mut gehabt, bei der Beerdigung zu singen. Und seine Gage hat er eingesteckt. Wir standen da nach, wie geht's jetzt los? Was soll ich da sagen? Ich kann ja das schwere Geschehen auch nicht erkennen. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ein Bibelwort nach dem anderen nur gesagt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Atemlose Stille. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme nicht sollen ersäufen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. War alles. Ich durfte ja gar keine Ansprache halten. Und wir können es doch immer nur tun, in unseren Situationen, dass wir sagen, ich will gar nicht viel Worte drumherum machen. Ich will das sagen, weil dieses Wort Gottes muss tun, wozu es gesandt ist. Und wir wollen doch dieses lebendige Wort haben. Und da sagt der Petrus, und das ist auch noch ein schönes Wort, wenn Sie im ersten Petrusbrief das einmal lesen, Sie wieder Ihre Bibeln, wir haben sie viel zu wenig gebraucht, entschuldigen Sie, aber Sie werden es an vielen Stellen dann wieder finden. 1. Petrus 1, ihr seid neugeboren, Vers 23, ihr wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Hat das schon einen Widerspruch in der Bibel? Wie hat der Herr Jesus gesagt, die Wiedergeburt beim Nikodemus geschieht aus Wasser und Geist? Jetzt steht der Petrus, sagt, aus dem Samen des Wortes Gottes. Das ist das Gleiche, Heiliger Geist und der Samen des Wortes Gottes. Da haben Sie es wieder. Der Steckungsgleich, weil der Heilige Geist im Wort wird und dann haben wir alle Schwärmerei wieder weg. sondern das Neue unseres Lebens kommt nur aus dem Wort Gottes. Und genau das hat Jesus schon dort dem Nikodemus gesagt. Und mit Wasser hat der Herr Jesus auch eine Taufe gemeint, sonst kommen wir in ewige Taufdiskussion. Du brauchst Reinigung und du brauchst die Wirkung des Geistes Gottes, das dein Leben verändert. Ganz klar. Ich brauche die Erneuerung, die brauchen wir bis zu unserer Todesstunde. Und dann heißt, aber das Herrn Wort bleibt, das haben wir letztes Mal ja so ausgelegt, das bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches unter euch verkündigt wurde. Und wenn man dann noch sagt, in der geistlichen Waffenrüstung, Epheser 6, was ist das Schwert des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist wirklich, das Schwert ist ein tolles Wort, durch das er seine größten Siege macht. Was ist das Schwert des Geistes? Wort Gottes. Epheser 6, Vers 17. Und dann ist es für uns so klar, der Geist Gottes will uns Jesus groß machen, er will uns Schuld aufdecken und dass wir das erleben dürfen, wie er uns neu schafft, wie er uns gewiss macht und dass dieses, ja, da steht dann im 2. Petrusbrief, dass dieses Wort mächtig wirkt. 2. Petrus 1. Wir haben umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das Tolle ist, wenn wir heute das Wort Gottes weitersagen, ob das in der Jungschar-Andacht ist, in der Kinderstunde, in der Morgenandacht, in der Familie. Dieses Wort ist vom Geist Gottes getrieben. Und darum sagen wir, Herr, lass du Frucht ausgehen aus diesem Wort und lass du die Kraft deines Wortes sich entfalten. Das ist wunderbar. Und noch das Schöne, dass dieses Wort Gottes uns bleibenden Frieden schafft. Da haben wir noch eins vergessen, was in Hebräer 4 kommt, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Warum ist denn das zweischneidige Schwert so tief? Es deckt nicht bloß Schuld auf, sondern es berührt uns auch nicht bloß im Gewissen, sondern auch in unseren Gefühlen, in unseren Wünschen und in unserem Willen. Da wird das Innerste vorgelegt und wir merken plötzlich, wir sind durch und durch erkannt. Der große Dichter Manfred Hausmann hat in unserer Kirche einmal in einer Predigt gesagt, vor den Augen Gottes liegt der Mensch wie ein Schlachttier da, den Kopf zurückgebogen und die Kehle entblößt für den Stoß des Opfermessers. Das steht eigentlich dort in Hebräer 4. Das zweischneidige Schwert, das durchstößt. Deshalb ist der Gottesdienst nicht lustig. Und jede Bibelstunde ist nicht lustig. Weil es da um ein Leben geht und um eine Errettung. Aber ich finde im Wort Gottes einen Frieden, den mir niemand in der Welt sonst geben kann, weil das Wort Gottes Vollmacht hat und ein Richteramt ausübt und auch mich kritisiert und mich erschüttert. Und deshalb schafft das Wort Gottes den allerschönsten und größten Frieden, dass ich in meiner Todesstunde sagen kann, ich bin geborgen im Herrn, nichts kann mich aus seiner Hand reißen, das kann kein Mensch mehr. Und Sie haben das oft erlebt, sagen, das war so wunderbar, ein lieber Mensch, wie er gestorben ist, sagt er, ich freue mich auf die Herrlichkeit. Das dürfen wir erleben, auch bei jungen Menschen, weil das Wort Gottes allein diese Gewissheit gibt. Der Paulus hat gesagt, wir arbeiten nicht mit Tricks, 2. Korinther 4, sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns an aller Menschengewissen vor Gott. Wir fälschen nicht Gottes Wort, wir tricksen nicht Gottes Wort, wir verkünden Gottes Wort, aber dieses Wort Gottes erweist sich. Und das geschieht in unserer Zeit massenhaft. Und da freuen wir uns drüber. Der Militärpfarrer Arno Pütsch, der durch schwere Depressionen ging, auch durch schwere Glaubenszweifel, einen sehr schweren Lebensweg hatte, in großer Armut, hat uns ja wunderbare Lieder geschenkt, der auch mit der Schwermut so gekämpft hat, selbst mit Selbstmordgedanken und hat den Frieden immer nur im Wort gefunden, im Wort Gottes. Es ist ein Wort ergangen, das geht nun fort und fort, das still der Welt verlangen, wie sonst kein ander Wort. Das Wort hat Gott gesprochen hinein in diese Zeit. Es ist hinein, hereingebrochen im Wort die Ewigkeit. Lauf, Wort, mit allen Winden durch jedes Volk und Land, dass sich die Völker finden, so wie das Wort sie fand. Steht bei uns im Gesangbuch dummerweise bloß als Text drin. Aber wir haben gemerkt, zwei Vers zusammengenommen kann man singen. Nach einer Melodie. Wunderbar. Lauf, Wort, durch alle Straßen, in Hoch- und Niedrighaus, und ruf in allen Gassen ein hörend Volk heraus. Triff Freunde und triff Feinde, zwing, was dir widerstrebt, und ruf uns zur Gemeinde, die aus dem Worte lebt. Erhalt das Wort in Gnaden, gib Gott im freien Lauf. Du, Wort von Gott geladen, spreng Tür und Rügel auf. Wir wollen noch beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses wahre und gewisse Wort gegeben hast. Und wir wollen, dass dieses Wort uns wieder elektrisiert aufweckt aus unserer Schläfrigkeit, uns richtet, aber uns den herrlichen Frieden und die Geborgenheit bei dir geben kann. Wir brauchen neues Leben aus deinem Wort, wie du es getan hast in den Erweckungszeiten. Tu du es auch heute, es ist ein lebendiges Wort. Und Herr, verzeih uns, wo wir dein Wort zurechtgeschnipfelt haben, nach unserem Gutdünken. Verzeih uns diese Sünde, wo dein Wort doch so klar ist und uns überwindet. Herr, lass uns vielmehr Hörer und Täter deines Wortes sein. Amen.